2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Dienstag, den 7. März 2023. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton vor dem Spiel am kommenden Samstag, wo wir die Spielvereinigung in Klammern Greuther, Klammer zu, Fürth empfangen. Ja, ich bin Yannick und empfange den Gesprächspartner, den ihr schon aus dem Hinspiel kennt. Moin, Michael.
Hallo Yannick, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir könnten ja direkt mal reinstarten und mit einem Rückblick auf die Hinrunde sozusagen. Wir haben uns damals im Zuge des 7. Spieltages gesprochen. Damals gab es ein 2:2 zu Gast bei euch in Fürth. Die Ausgangslage damals war denkbar bescheiden für die Spielvereinigung, mit gerade mal 3 Unentschieden und 3 Niederlagen nach 6 Spielen. Von daher hatte ich, glaube ich, damals schon so prophezeit, St. Pauli, Aufbaugegner, mal sehen. Hat dann aber nur zu einem 2:2 gereicht. Den ersten Sieg gab es erst am 9. Spieltag mit einem 2:1 gegen Paderborn. Liebe Grüße an Sebastian, dem Gast von Kascha aus den Paderborn-Gesprächen, der euch so ein bisschen als Angstgegner ausgemacht hat für die Paderborner. Trotzdem gab es dann am 15. Oktober die Trennung von Trainer Marc Schneider nach einem 2:2 gegen Hansa Rostock und gerade mal 10 Punkten aus 12 Spielen. Dann gab es für ein Spiel gegen Heidenheim, was 1:3 verloren wurde, eine Interimslösung mit den bisherigen Co-Trainern Wiedmeier und
Kleine Heißmann.
Dankeschön. Zungenbrechername, wenn man ihn nicht oft ausspricht.
Gleich kurz eingeschoben, Rainer Wiedmeier schon derjenige war, der in erster Reihe stand, der bei der PK war, der die Interviews am Spieltag gegeben hat, der auch am Seitenrand energischer war, was auch dadurch erklärbar ist, dass er ja schon, also er ist ja, glaube ich, Mitte 50. Ein kleiner Heißmann ist ja erst Mitte 30, also das ist klar, dass dann der Erfahrene auch gerade in so einer schwierigen Situation dann eher derjenige ist, der da ja im Mittelpunkt stehen will oder muss.
Ja gut, also dass da einer wahrscheinlich auch nominell benannt werden muss, ist klar. Wobei, ein Verein, mit dem ich es halte, auch darauf vertraut, dass ein jetzt kürzlich 30 Jahre alt gewordener Trainer das auch durchaus gut hinkriegen kann alles.
Und er kriegt es ganz gut hin, was ich so aus der Ferne sehe.
Ganz gut ist noch leicht untertrieben. Ich reibe mir regelmäßig die Augen nach dem Wochenende. Nicht nur aufgrund von Müdigkeit, sondern einfach, weil ich fassungslos bin, dass man jetzt, glaube ich, das erste Mal seit fast 50 Jahren, glaube ich, hatten die HistorikerInnen recherchiert, da 6 Spiele in Folge gewinnen konnte und das auch noch als Auftakt des Trainerdaseins.
Gelesen, dass es ja irgendein Auftaktrekord einer FCSP-Legende, Ikone, wie auch immer man ihn bezeichnen mag, geknackt hat. Kurt Jockel Krause.
Guck mal. Gut, kommen wir zurück zur Spielvereinigung. Am 24.10. kam dann Alexander Zorniger und übernahm das Traineramt. Der war, Fun Fact am Rande, bis August 22 bei Apollon Limassol auf Zypern aktiv und hat dann gleich mal die ersten 3 Spiele mit jeweils 1:0 gewonnen gegen Bielefeld, Braunschweig und einen gewissen anderen Hamburger Verein, der auch Fußball spielt. Genau, und hat dann die Hinrunde auf Platz 10 mit 20 Punkten abgeschlossen. Nach diesen 3 Siegen zum Auftakt gab es noch ein Unentschieden gegen den wahrscheinlich damals schon Tabellenführer Darmstadt 98.
Ja.
Orte doch für uns erstmal diese ja doch durchaus durchwachsene oder sehr, sehr gemischte Hinrunde ein.
Also ich sehe schon, wenn ich nochmal auf die Rückrunde zurückblicken muss, dann wird es so die Länge einer Rasenfunk-Schlusskonferenz wahrscheinlich annehmen. Aber ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten. Du hast gerade schon richtig angesprochen, das Spiel gegen FCSP war für Fürth schon wichtig, weil man eben noch nicht gewonnen hatte bis dahin. Und da ein Gegner kam, der ja auswärts jetzt auch nicht, sagen wir mal, die Bestmarken bislang aufgestellt hatte in der Saison. Und man führte ja auch relativ lange, also 2:1 stand es ja. Also FCSP hatte geführt durch Marcel Hartl, habe ich gerade nochmal vor mir. Aber Fürth hatte das Spiel innerhalb von 4 Minuten dann gedreht, hat 2:1 geführt und man hat erst Conor Metcalf in der 85. erst den Ausgleich geschossen. Und das war für Fürth dann schon nochmal so ein weiterer Rückschlag in so einer an Rückschlägen und Niederschlägen schon reichen Saison bis dahin. Und in der Woche darauf hat Fürth dann in Magdeburg gespielt. War ja auch dann ein Kellerduell, wie man es so schön sagt in der Fußballsprache. Und das war eine wirklich indiskutable Leistung der Fürther Mannschaft. Man hat 2:1 verloren gegen Magdeburg. Das hätte auch noch höher ausgehen können sogar, obwohl jetzt der FC Magdeburg ja jetzt bis dahin auch nicht die berühmten Sterne vom Himmel gespielt hat. Und danach hatte ich einen Kommentar sogar schon geschrieben bei uns in den Nürnberger Nachrichten, dass ich finde, dass die Zeit von Marc Schneider vorbei sein müsste und man ihn austauschen müsste. Es wurde auch schon sehr viel darüber diskutiert innerhalb der Fanszene. Es gab hitzige Diskussionen in Magdeburg am Zaun zwischen Fans und Mannschaft. Aber Rashid Asusi hat sich damals, also der Sportgeschäftsführer, hat sich entschieden, Marc Schneider nochmal das Vertrauen zu schenken. Hat aber jetzt, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, auch schon nach diesem Magdeburg-Spiel die ersten Sondierungsgespräche mit anderen Trainern geführt und hat das war auch klar kommuniziert mit Marc Schneider, dem damaligen Trainer, der dann aber in der Woche darauf gegen den SC Paderborn mit 2-1 gewonnen hat. Dann waren diese Sondierungsgespräche erstmal dahin, weil Fürth ja dann seinen ersten Saisonsieg gegen Paderborn geholt hatte. Sehr glücklich mit einer sehr destruktiven, sehr defensiven Spielweise, aber es hat gereicht zu gewinnen. Und dann dachten alle, okay, jetzt geht's aufwärts. Marc Schneider war auch sehr gut gelaunt, hat dann, glaube ich, es war eine Länderspielpause dann nach diesem Spiel. Und man dachte, okay, jetzt geht's aufwärts. Und es ging dann eben doch nicht aufwärts. Also man hat dann in den nächsten Spielen auch nur 3 Unentschieden geholt. Und dann ist fast zum Überlaufen brachte eigentlich das Spiel gegen Hansa Rostock. Da hat man geführt 2-1 und in der Nachspielzeit oder es war um die 90. Minute rum, schoss Afimeko Pululu den Ball bei einem Konter über das leere Tor. Und im Gegenzug gab es einen Elfmeter für Hansa Rostock und Rostock hat noch das 2-2 geschossen. Und da wusste man dann eigentlich schon fast, dass es vorbei sein wird, weil es war mit Sicherheit die Vorgabe, Marc Schneider muss dieses Spiel gewinnen. Und egal wie es gelaufen ist, man hätte wahrscheinlich 3-1 gewonnen, wenn nicht gewesen wäre. Aber er hat nicht gewonnen und dadurch war es dann für mich fast klar, dass Asusi eine Entscheidung treffen und ihn freistellen wird. Man hat auch nach dem Spiel gesehen, dass sie nicht mehr miteinander abgeklatscht haben, dass sie sich aus dem Weg gingen. Und dann am Tag darauf wurde es dann auch am Vormittag, glaube ich, um 11 Uhr, also Samstag nach einem Freitagsspiel, wurde dann auch kundgetan, dass man sich von Marc Schneider trennt und ihn freistellt. Ja, und dann kam eben genau dieses Spiel in Heidenheim mit dem Interimstrainer, was witzig war, weil ich da als einziger Journalist aus Fürth vor Ort war bei diesem Spiel und mir schon vorher zugetragen wurde von mehreren Quellen, dass wohl Alexander Zorniger der Wunschkandidat der Spielvereinigung sei. Und ich dann dachte, okay, dann halte ich mal die Augen offen. Das Stadion in Heidenheim ist ja relativ klein. Da könnte man schon den neuen Trainer womöglich beim Beobachten seiner künftigen Mannschaft beobachten. Mhm. Und es gibt ja 2 Tribünen in Heidenheim, also eine Haupttribüne und eine Gegengerade. Und ich dachte mir, ja gut, wenn man klug ist, dann setzt man den Zorniger eben nicht direkt neben die Medientribüne. Aber es war dann ein großes Reporterglück, dass ich an meinem Platz saß, halbe Stunde vor Spielbeginn, gerade noch ein bisschen was getippt habe vor dem Spiel. Und auf einmal sagte jemand, Entschuldigung, könnte ich bitte kurz durch? Und das war dann Alexander Zorniger mit seinem Assistenten Jurek Rohrberg, der auch einigen vielleicht noch bekannt ist, weil er ja aus Hamburg kommt und bei Sky gearbeitet hatte. Und auch in Hamburg, glaube ich, im Amateurfußball unterwegs war. Und den hat er ja mitgebracht nach Fürth als Assistenten. Da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Und dann wusste ich eigentlich schon ziemlich sicher, dass er es ist. Und dann hatte ich nochmal von einer anderen Quelle dann auch erfahren, dass es wohl nach dem Spiel kundgetan wird. Und das war dann so, also das Spiel war aus. Ich bin gerade in die Interviewzone gelaufen. Und dann kam schon die Push-Benachrichtigung, Alexander Zorniger wird neuer Trainer. Also nur 15 Minuten nach diesem 1-3 in Heidenheim. Mhm. Ja, und dann, das war der Beginn einer großen Erfolgsgeschichte bis zur Winterpause. Du hast es angesprochen, man hat direkt in der Woche danach gegen Arminia Bielefeld gespielt. Das war das Spiel 18. gegen 17. Also Fürth war ja 18. nach diesem Spiel in Heidenheim. Also es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel und Fürth hat das mit 1-0 gewonnen. Mit dem Glück, das man vielleicht auch in einigen Spielen vorher nicht hatte, weil in der Nachspielzeit oder kurz vor dem Ende hat Damian Michalski, dem Bielefelder Stürmer, den Ball im Strafraum vom Fuß gegrätscht. Und wenn er vielleicht eine Zehntelsekunde zu spät gekommen wäre, hätte es Elfmeter für Bielefeld gegeben. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Aber Fürth hatte Glück, es gab keinen Elfmeter. Der Ball wurde ins Ausgeklärt und kurz darauf war Schluss. Du sagst 1-0 gegen Bielefeld, dann die Woche darauf 1-0 auch in Braunschweig. Und dann dieses Spiel gegen den HSV, Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt kurz ausgesprochen habe, aber dieses Alles Spiel gut. gegen den anderen Hamburger Verein, wie du ihn nanntest, war dann schon so ein Zeichen, was eigentlich in dieser Mannschaft steckt und wie, was für viele überraschend war, wie schnell Zorniger diese Mannschaft zu einer neuen und auch sehr erfolgreichen Mannschaft zusammengeschraubt hat, also und in den Köpfen auch sehr viel geändert hat. Also man war gegen den HSV die bessere Mannschaft. Danach sagten alle, das war das schlechteste Hinrundenspiel vom HSV. Aber es liegt meistens ja auch mit einem Gegner, wie gut eine Mannschaft performen kann. Und das hat sehr verdient gewonnen, hätte vielleicht sogar höher noch gewinnen können gegen den HSV. Das ist auch so ein Thema. Man schießt insgesamt zu wenig Tore. Aber hat eben dann auch gegen den HSV 1-0 gewonnen. Und das war dann schon also wirklich ein Zeichen. Also man hatte dann 9 Punkte geholt. 10 hatte man vorher in 13 Spielen, also das war dann fast schon, hat man die Ausbeute eingestellt gehabt und in der Woche darauf hat man eben noch in Darmstadt gespielt. Man hätte da wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, einfach auch gewonnen, aber Gideon Jung, den ja auch einige kennen, weil er beim anderen Hamburger Verein auch lange war, glaube 7 Jahre lang, hat relativ früh im Spiel eine gelb-rote Karte gesehen, zu Beginn der zweiten Hälfte, und hat dann eben 40 Minuten oder so in Unterzahl gespielt. Und das ist natürlich gegen den Tabellenführer extrem undankbar. Man hat aber auch dieses Spiel dann zumindest mit einem Punkt beendet, was ja in der Situation, in der Fürth steckte und immer noch steckt, ja gut ist. Also ein Sieg gegen den Tabellenzweiten und ein Unentschieden beim Tabellenführer zu Hause. Das war dann schon gut. Und dann ging es eben in die Winterpause und man hatte 20 Punkte. Und damit endete die Hinrunde eigentlich ziemlich versöhnlich. Und das hätte 4 Wochen vorher, also waren 3,5 Wochen vorher, niemand gedacht. Das war ja englische Woche dazwischen. Also innerhalb von 3 Wochen oder 3,5 Wochen hat Fürth eigentlich seine Punkteausbeute nochmal verdoppelt. Und das war aber auch sehr wichtig, wie man sieht. Also 20 Punkte waren dann auch zur Winterpause, war glaube ich Platz 11. Aber es war dann auch sehr, sehr wichtig, diese Punkte geholt zu haben, weil wenn es nur 4-5 geworden wären, wäre man wahrscheinlich Tabellenletzter gewesen zur Winterpause.
Ja, erstmal danke für die nochmal detailreichere chronologische Einordnung der Ereignisse. Was ich noch auffällig finde, wenn man jetzt rein aufs Ergebnis schaut, du hast schon gesagt, naja, so viele Tore schießt man selber nicht. Man hat es aber auch, bevor Zorniger kam, nicht geschafft, hinten mal die Null zu halten. Also es gab immer mindestens ein Gegentor. Und das ist ja auch schon mal wahrscheinlich so, wenn der Trainer kommt, erstmal darauf fokussiert war, zu gucken, okay, hinten die Null halten und was nach vorne geht, schauen wir dann mal. Und dann hat es halt 3 Spiele in Folge geklappt, dass da der eine Treffer zumindest für euch zu verbuchen war.
Wobei man dazu sagen muss, dass Alexander Zorniger jetzt ja nicht der Trainer ist, für alle, die ihn ja schon kennen aus seinen früheren Zeiten. Er war ja, oder kommt ja aus dieser bekannten RB-Schule mit viel Pressing, Gegenpressing und war dann auch eben, also er war in Leipzig, er war in Stuttgart, er war bei Brøndby in Kopenhagen und wurde da ja unter anderem dänischer Pokalsieger. Also er ist jetzt kein Trainer, der mauert und der dann sagt, wir gehen jetzt erstmal rein und stellen uns alle hinten rein, sondern diese Siege hat man sich eben damit erspielt und erkämpft, dass man sehr, sehr hoch angelaufen ist, sehr aggressiv angelaufen ist und es zeigte, dass diese taktische Herangehensweise schon hilft gegen die meisten Mannschaften der zweiten Bundesliga, wenn es denn gut geht, diese sehr, sehr weit weg vom eigenen Tor zu halten. Also man hat auch nur noch sehr wenige Chancen des Gegners zugelassen. Und das natürlich, wenn man wenig Chancen zulässt, dann kassiert man auch meistens sehr, sehr wenig Tore, außer man hat größeres Pech. Und also das war dann schon auch für Zorniger selbst, teilweise sagte er, gar nicht mal so schwer, so leicht erklärbar, weil in dieser Spielweise, wenn man so hoch presst und den Gegner ständig im Vollsprint schon im eigenen Strafraum anläuft oder zumindest relativ früh anläuft, dann ist es irgendwann einmal so, dass man so hoch steht und der Gegner irgendwann allein vorm Tor steht. Und das ist in Fürth eben nicht passiert in dieser Zeit. Jetzt mittlerweile ist es öfter mal passiert, also es ist klar, dass diese Spielweise auch fehleranfällig ist. Aber das ist mir schon wichtig zu betonen, dass es eben nicht so war, dass man da jetzt dann den viel zitierten Bus geparkt hat und sich erstmal irgendwie glücklich zu den Punkten mauern wollte, sondern das war einfach ein Ergebnis dieser taktischen Herangehensweise, die dann doch für Fürth auch neu war.
Okay, also es ist auf jeden Fall nicht so gemeint, wie du es vielleicht verstanden hast mit dem Bus hinten parken, aber ich dachte, dass halt vielleicht der Fokus wirklich erstmal auf die Defensive gelegt wurde, aber dann war es ja vielleicht wirklich eher eine Flucht nach vorne als als an sich hinten einigeln. Gut, hast du noch was zur Hinrunde? Sonst könnten wir mal auf diese ungewöhnlich lange Winterpause zu sprechen kommen.
Nö, kommen wir gerne drauf. Ich habe ja schon davor schon sehr weit ausgeholt zur Hinrunde. Ich glaube, das genügt.
Wunderbar. Es ist gar nicht so viel passiert bei euch. Fangen wir mal mit dem einzigen Zugang an. Lukas Petkov, 22 Jahre jung. Offensives Mittelfeld, ausgeliehen vom FC Augsburg, ist im Sommer nach Augsburg zurückgekommen, war da davor nach Ferl ausgeliehen. Magst du deine Eindrücke von ihm bisher, seit er da ist, so ein bisschen schildern?
Meine Eindrücke sind sehr, sehr gut und ich kann mir mittlerweile sogar vorstellen, dass er am kommenden Wochenende in der Startelf steht. Also insofern macht er seine Sache sehr, sehr gut. Also er hat ja, du hast gerade erwähnt, in Ferl gespielt. Er ist ein Eigengewächs vom FC Augsburg, der mittlerweile ja durch seine lange Bundesliga-Zugehörigkeit auch ein ziemlich gutes NLZ hat. Das ist immer ein Produkt, es ist immer blöd bei Menschen von Produkten zu sprechen, aber ein Produkt dieser Akademie. Und er hat dann in Augsburg lange gespielt, hat immer wieder so zwischen erster und zweiter Mannschaft gependelt und hat aber jetzt den Durchbruch beim FCA nicht geschafft und wurde dann eben ausgeliehen nach Ferl in die dritte Liga und hat da, glaube ich, 11 Tore und 2 oder 3 Assists noch gemacht. Also er hat einfach sehr gute Scorerpunkte bei einem ja doch Abstiegskandidaten in der dritten Liga, was ja auch nochmal anders ist, als wenn man das bei einem möglichen Aufstiegskandidaten hat. Und dann ging er zurück nach Augsburg und dachte, er schafft den Durchbruch dort. Hat er aber auch nicht geschafft. Er hat zwar immer mal wieder mitgespielt in der Bundesliga, aber jetzt nie so wirklich länger, sondern immer wieder als Einwechselspieler. Und dann hat der FC Augsburg ja auch im Winter sehr groß eingekauft. Also er hat ja gefühlt 5 Stürmer neu gekauft, der FC Augsburg. Und dann hat sich eben Lukas Petkov gedacht, okay, er braucht jetzt Spielzeit. Und die bekommt er bislang schon in Fürth, bislang nur als Einwechselspieler. Vergangene Woche in Kaiserslautern wurde er zur Halbzeit eingewechselt, zusammen mit Julian Green. Und da hat er sehr, sehr gut gemacht, fand ich, in der zweiten Hälfte. Hat jetzt auch wieder gegen Hannover 20 Minuten mitgespielt. und also ist ein sehr giftiger Spieler, technisch stark, finde ich, laufstark und eigentlich müsste er auch abschlussstark sein, wenn man 11 Tore schießt in der dritten Liga. Hat man das bislang noch nicht so gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er demnächst auch mal in die Startelf reinrotiert. Also diese Leihe hat sich bislang gelohnt, ist halt bitter, weil er dann nur noch jetzt 11, 12 Spiele da ist und dann wahrscheinlich nach Augsburg zurückkehren wird, weil er dort auch seinen Vertrag nochmal vorher verlängert hat.
Ja, gut, dann ist ja schon eine Tendenz nach oben abzusehen, wenn er zuerst bei dem Drittligisten ausgeliehen war und jetzt zumindest schon zweite Liga sich erproben kann und vielleicht ist es dann wirklich, wenn er im Sommer zurückgeht, kann er nochmal einen neuen Anlauf beim FCA starten. Abgänge gibt es auch nur zwei an der Zahl. Ich fange mal mit dem nicht despektierlich gemeint unbedeutenderen aus St. Pauli-Sicht an. Timothy Tillman spielt jetzt in der MLS beim LAFC und Neues von den Alten, Jeremy Duciak, ist im Winter zu Hatayspor auf Leihbasis gegangen und da hast du mir jetzt gerade im Vorgespräch vor Beginn dieser Aufnahme gesagt, ja, aufgrund der Ereignisse in der Türkei ist da jetzt gar nicht so viel mit Fußballspielen. Magst du das auch ein bisschen kurz erläutern?
Also generell ist es ja so, dass Jeremy Duciak, er kam eben nach dem Wechsel vom FCSP zu eurem Stadtrivalen ja nach dem Bundesliga-Aufstieg nach Fürth, hat auch 750.000 Euro dem Vernehmen nach gekostet. Also für Fürth war das schon viel Geld, das man da investiert hat. Und er konnte das aber nie so wirklich zurückzahlen, abgesehen von 2, 3, 4, 5, also maximal 5 guten Spielen. Dann war er oftmals verletzt, dann hat er länger wieder Corona, ist immer wieder ausgefallen. Und auch im Sommer war er eigentlich nie, also im vergangenen Sommer, nie so der Faktor. Und es war auch klar, dass er nicht in der Startelf stehen wird bei den ersten Saisonspielen. Man merkt eben dann, finde ich, das war zumindest subjektive Beobachtung, aber merkte man eben schon irgendwann auch an, dass er vielleicht jetzt nicht die große Lust hat, bei Fürth in der zweiten Bundesliga zu spielen, sondern dass er es eben diesen Verein als Sprungbrett nutzen wollte, um nochmal in der Bundesliga irgendwie Fuß zu fassen. Und er hat offensichtlich bei der Spielvereinigung schon darum gebeten, sich einen neuen Verein suchen zu dürfen. Und dann hat man den eben kurz vor Ende der Transferphase auch gefunden. Allerdings erstmal nur auf Leihbasis mit dem türkischen Erstligisten Hatayspor. Und da ist er auch hingewechselt, hat die ersten 3 Spiele, also er kam erst von der Bank und im letzten Spiel war er sogar in der Startelf. Offensichtlich hat sein Körper das dann in der Türkei besser vertragen, mehr zu spielen. Aber er hat dann gespielt und dann, als er zum ersten Mal in der Startelf stand, am Tag darauf waren diese verheerenden Erdbeben war ja an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei und Hatay, die Provinz Hatay mit der Stadt Antakya, wo der Verein spielt, liegt ja genau im Zentrum dieses Erdbebengebiets. Also mittlerweile ist ja auch, ist den meisten wahrscheinlich bekannt, Christian Atsu heißt er, glaube ich, der Spieler, der von Hatayspor tot gefunden wurde in den Trümmern.
Ja.
Der war ja ein Kollege von Duciak. Und auch der Sportdirektor von Hatayspor wurde ja später tot aufgefunden. Und Duciak selbst musste sich, so was ich so gehört habe, auch barfuß in irgendeiner Form ins Freie retten, bei doch Temperaturen so knapp über dem Gefrierpunkt. Also war jetzt auch nicht angenehm. Und ja, dann war natürlich die Frage, was passiert mit ihm? Also er ist ausgeliehen, hat dort 3 Spiele gemacht. Währenddessen hat sich Hatayspor sogar zurückgezogen aus der Super League, weil das Stadion ist kaputt, die Stadt ist kaputt. Sind Menschen gestorben, die in diesem Verein gespielt und gearbeitet haben. Und dann ist Jeremy Duciak, glaube ich, 2, 3 Tage später auch zurückgeflogen nach Nürnberg, weil er in Nürnberg auch noch eine Wohnung hatte und hat aus seiner Fürther Zeit. Und dann war jetzt die letzten 3 Wochen gar nichts mehr von ihm zu hören. Dann habe ich vor einigen Tagen mal seinen Berater angerufen, wie es denn eigentlich weitergeht. Und die Tendenz war jetzt dahingehend, also die Aussage war, es gibt ja noch einige Transferfenster in anderen Ligen auf der Welt, wo man ja noch hinwechseln könnte. Und das zeigt mir ja schon, dass es nicht darum geht, dass er nochmal nach Fürth irgendwie zurückkehrt. Er hat noch einen Vertrag hier bis 2024, aber offenbar ist es keine Option mehr für ihn in Fürth zu spielen. Und bislang ist er auch bei seiner Familie, soll sich immer noch erholen von diesem Schock, von diesen Erdbeben. Und dann wird man sehen, wohin ihn sein Weg führt, aber wahrscheinlich nicht mehr zurück nach Fürth. Außer er kommt dann im nächsten Sommer vielleicht wieder zurück, aber dann hat er ja auch ein halbes Jahr kein Fußball mehr gespielt. Und wenn er eh schon keine große Lust verspürt, in Fürth zu spielen, dann wird man wahrscheinlich irgendeine Lösung finden, dass er nicht mehr hier unter Vertrag stehen wird.
Bewegende Erlebnisse auf jeden Fall für jemanden, der da eigentlich nur auf Leihbasis ein bisschen in der Türkei spielen wollte oder sollte. Trotz der Vergangenheit natürlich an dieser Stelle alles Gute, dass er da wieder Fuß fassen kann, sowohl privat, mental als auch sportlich. Wobei wir ja im Vorgespräch, wie gesagt, auch schon gesagt haben, ich glaube, eine große Vereinsliebe kann man Jeremy Duciak, egal wo er gespielt hat, nicht nachsagen. Aber wie gesagt, solche Ereignisse gönnt man niemandem und hoffen wir, dass er da unbeschadet rausfindet. Dann machen wir vielleicht direkt an diesem Punkt, weil es gerade thematisch passt, diesen Drumherum-Punkt, den ich eigentlich fürs Ende unseres Gesprächs vorgesehen hatte. Ich hatte jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs gelesen, dass es für euer nächstes Heimspiel, das ist das letzte vor der Länderspielpause, die Aktion gibt, ein Fan 1 Euro, also es wird 1 Euro auf das Tagesticket draufgeschlagen, sozusagen als Spende an die Erdbebenopfer in dem schon von dir beschriebenen Gebiet. Und du hast mir aber dann auch nochmal erklärt, dass da gehört nicht nur in Anführungsstrichen die Spielvereinigung dazu, sondern auch viele sporttreibende Vereine aus der Region. Magst du das ein bisschen erläutern, weil es halt gerade so schön passt?
Ja, gerne. Also es ist eine Aktion tatsächlich von der Spielvereinigung, vom 1. FC Nürnberg, von diesen beiden Profifußballclubs eben aus diesem, ja sagen wir mal, für manche ist das ja eine Stadt, aber aus Nürnberg-Fürth und eben aus dem Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen, also bei der HC Erlangen.
Ich dachte, mit Region bin ich nicht falsch.
Ja, genau. Also das Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen ist ja zusammengewachsen. Also weil Leute ja immer fragen, wie weit ist es von Fürth nach Nürnberg? Naja, es gibt eine gemeinsame Stadtgrenze und die gibt es auch zwischen Fürth und Erlangen. Also es ist eigentlich ein sehr großes Gebiet und der HC Erlangen ist eben auch dabei, der in der Handball-Bundesliga spielt. Dann sind noch die Nürnberg Falcons dabei, die in der zweiten Basketball-Bundesliga spielen. Und dann sind die Nürnberg Ice Tigers als fünfter Verein auch noch dabei, die jetzt in dieser Woche in den Playoffs, also in den Pre-Playoffs gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven spielen. Immer wieder ein schöner Name. Und diese Vereine haben sich eben zusammengeschlossen, um mit verschiedenen Aktionen Geld zu sammeln für die Erdbebenopfer, Schrägstrich aber für die Fürther Hilfsorganisation Frankenkonvoi, nennt die sich. Die ist seit geraumer Zeit, seit 6, 7, 8 Jahren eben aktiv in Krisengebieten in ganz Europa und waren zum Beispiel auch im Ahrtal bei dieser Flut, bei diesen Fluten dort aktiv. Jetzt wollten sie eben in der Provinz, dort wo das Erdbeben war, eine Feldküche aufbauen, um die sowohl die Aufbauhelferinnen und Helfer als auch die Menschen dort zu versorgen mit warmem Essen. Und dazu brauchen sie natürlich sehr viel Geld. Also sie haben jetzt auch mittlerweile Zelte gekauft mit Generatoren und allem möglichen. Also sie wollen eben sehr viel helfen in diesen Gebieten und auch aus der Fürther Fan- und Ultraszene wurde schon beim Spiel zuvor Geld gesammelt für diese Hilfsorganisation. Also es kamen, glaube ich, knapp 4.500 Euro zusammen mit Becherspenden und auch Geldspenden. Also da hat sich wahrscheinlich die Spielvereinigung und haben die anderen Vereine sich ein Beispiel genommen, eben, um diese Organisation nochmal zu unterstützen. Und jetzt ja, Fürth und Nürnberg werden diesen 1 Euro aufschlagen. Andere Vereine wollen Trikots, glaube ich, versteigern. Also es sind kleinere Aktionen, aber alle eint eben der Wunsch, den Menschen in den Krisengebieten zu helfen. Und da eben möglichst viel Geld für diese Fürther Hilfsorganisation, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit macht seit vielen Jahren, eben Geld zusammen zu bekommen. Ob das denn jetzt dann nur für die Türkei ist oder auch für weitere Aktionen, das ist dann die Frage. Aber also auf jeden Fall vorrangig ist es so, dass diese Hilfsorganisation in der Türkei helfen will. Aber bislang ist es anscheinend nicht möglich, weil es Angriffe auf Helfer und Hilfsorganisationen gab. Und deswegen ist da bislang auch noch keiner von dieser Hilfsorganisation dort gewesen, auch aufgrund von Plünderungen. Aber hoffen wir mal, dass sie dann bald dort auch helfen können, weil ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir können das uns alle, denke ich mal, nicht vorstellen, wie es dort aussieht und wie es ist, dort zu leben.
Definitiv nicht. Ich weiß auch, wir hatten jetzt auch bei uns im Rahmen, ich weiß gar nicht mehr, welches Heimspiel es war, aber auch in allen Kurven gesammelt, da ist auch ein ordentlicher Betrag zusammengekommen, aber sicherlich ist der Bedarf da noch wesentlich größer als das, was man jetzt schon mal hier in der Kürze der Zeit zusammenbekommen hat. Aber schön, dass es da auch bei euch eine Organisation gibt, die sich dem annehmen möchte, wenn man sie denn lässt. Gut, wie finden wir jetzt den Bogen zurück zum Sportlichen? Ich mache einfach den harten Cut und wir starten in die Rückrunde.
Ist immer besser als ein bemühter Übergang.
Definitiv. Und die ging gar nicht mal so gut los am 18. Spieltag mit einem 1:2 gegen Kiel. Dann konnte man sich, aber das hatten wir jetzt in der Rekapitulation der Hinrunde gar nicht erwähnt, dass ihr da das Derby gegen den 1. FC Nürnberg verloren hattet. Dafür konntet ihr euch dann am 19. Spieltag mit 1:0 revanchieren. Ich glaube, euer Derby-Held heißt Akre.
Ragnar Ache, ja.
Genau. Ja, das ist aber leider einer von nur 2 Siegen in den bisherigen 6 Spielen, womit man dann jetzt mit 27 Punkten auf Platz 11 rangiert. Also von der Ausgangslage nach der Hinrunde hat sich jetzt tabellarisch nicht so viel verändert. Hat sich denn spielerisch was verändert bisher in den 6 Spielen, die du jetzt im Jahr 2023 gesehen hast? Also man ist zu Hause ungeschlagen, das ist vielleicht noch zu erwähnen, hat aber bisher auswärts alles verloren. Wie ordnest du das ein?
Ist extrem schwierig. Also diese Auswärtsschwäche begleitet Fürth schon seit vielen, vielen Jahren. Kleiner Funfact am Rande, das Fürth hat nur in der Aufstiegssaison, die ja eigentlich komplett, fast komplett Geisterspiele waren, da hat man auswärts sogar mehr Punkte geholt als zu Hause. Sofern Zuschauer im Stadion sind, holt man meistens nicht mehr als 2, 3 Auswärtssiege pro Saison. Also ich würde jetzt nicht, wir wünschen, dass nochmal Geisterspiele zurückkommen, aber für die Fürther Auswärtsschwäche wäre das womöglich gut, wenn man dann ohne Zuschauer und ohne diesen Einfluss von außen, den man natürlich auswärts in anderen Stadien hat, sehr unbestritten, mehr Spiele gewinnt, aber das ist kein neues Phänomen, das ist auch ein trainerübergreifendes Phänomen. So richtig erklären kann man das nicht, aber es ist eben schon offensichtlich seit vielen, vielen Jahren. Ja, du hast das Spiel in Kiel angesprochen, am 18. Spieltag. Ich saß auf der Tribüne in Kiel und die erste Halbzeit ging es einfach genauso weiter, wie es auch schon geendet hatte. Also da war eine sehr lange Winterpause dazwischen, auch mit einem Trainingslager und vielen anderen Dingen. Aber dann dachte man, okay, das geht jetzt einfach immer so weiter und diese Mannschaft wird einfach immer weiter jedes Spiel gewinnen. Und diese erste Halbzeit war wirklich extrem gut. Neben mir saß auch ein Kollege, Christoph Ruf, kennen wahrscheinlich einige, der Buchautor und auch für die Süddeutsche Zeitung sehr viel schreibt. Mhm. Saß auch neben mir und sagte dann irgendwie, Wahnsinn, wenn man diese Mannschaft noch vor 3 Monaten gesehen hat, was diese Mannschaft kann. Und man dachte so, okay, das wird jetzt wirklich immer so weitergehen. Diese Mannschaft wird dann vielleicht sogar, so wie es jetzt der FC St. Pauli macht, einfach jedes Spiel gewinnen. Nur leider aus Fitters Sicht war es dann nicht so. Also man ging mit einer einzelnen Führung in die Pause und dann nach der Pause wurde aber nur noch wenig gut. Also man hat dann relativ schnell, sogar in der 46. Minute, den Ausgleich kassiert, nicht gut verteidigt, hat dann auch das 2-1 kassiert und hat dann irgendwie auch nicht mehr den Weg zurückgefunden. Und wir hatten es vorhin schon, man hat halt 2 Gegentore kassiert und man schießt meistens oder man hat damals meistens einfach nur 1 geschossen. Und dann ist das halt schon Teil des Problems. Also wenn man halt nur, man kann schon 2 Tore kassieren, dann muss man halt 3 oder 4 schießen. Das hat Fürth in der Aufstiegssaison immer gemacht, fast jedes Spiel. Man hat da ganz oft 4-2, 3-2 gewonnen. Jetzt eben nicht, da hat man da verloren. Aber es ging eben dann doch wieder gut weiter. Man hat dieses Derby gegen den 1. FC Nürnberg, wie du gerade schon angesprochen hattest, eben gewonnen. Auch natürlich sehr emotional gewonnen, dieses Derby, weil man hat es nämlich in der Nachspielzeit erst entschieden. Also man kann sich jeder und jede wahrscheinlich vorstellen, was das ausgelöst hat in dem Stadion an Derby, Siegtor in der Nachspielzeit.
Das entscheidende Tor nicht zu früh schießen.
Genau. Ja, der 1. FC Nürnberg hat ein entscheidendes Tor geschossen. Das wurde dann aus Fürther Sicht glücklicherweise wegen des Videobeweises zurückgenommen, was natürlich auch immer viele Fans in ein Dilemma führt. Man will sich ja nicht freuen, wenn der Videobeweis eingreift, aber er hat eben da eine klare Abseitssituation des 1. FC Nürnberg zurückgenommen. Insofern war es dann aus Fürther Sicht gut, aber man hat eben dieses Derby gewonnen gegen 1. FC Nürnberg und man dachte mir, okay, jetzt geht's ja doch wieder weiter, weil es war jetzt dann der 1-2, dritte Heimsieg in Folge mit 1-0 und man dachte, okay, jetzt ist wieder alles gut. Das Kiel-Spiel war ein Ausrutscher, diese eine Halbzeit. Ja, und dann ist man eben nach Karlsruhe gefahren. Das ganze Spiel, also ich war wirklich schockiert teilweise auf der Tribüne da in diesem Stadion, weil der KSC davor ja, glaube ich, auch 6 oder 7 Spiele nicht gewonnen hatte. Also wenn wir das Thema Aufbaugegner wieder haben, die Spielverhandlung ist auch gerne für viele Mannschaften ein Aufbaugegner. Und ist dann sogar in Führung gegangen beim KSC. Also man dachte, okay, die Mannschaft führt bei einer Mannschaft, die schon ewig nicht mehr gewonnen hat. Dann hat der KSC auch noch eine gelb-rote Karte bekommen. Also man führte und war in Überzahl. Ja, und von dieser Überzahl sah man aber in der restlichen Stunde einfach gar nichts mehr. Sondern nur der KSC hat gespielt, hat dann 2-1 gewonnen am Ende. Hätte auch 3 oder 4-1 ausgehen können, hätte niemanden gewundert. Und das war schon wieder so ein Bruch. Also Zorniger war danach sehr, sehr, sehr angepisst. Sehr allgemein ein sehr ambitionierter Trainer. Das war ihm auch anzumerken, dass er ihn das wirklich sehr gestört hat. Und er hat auch gesagt, das Problem war, bei dieser teilweise, wir hatten das ja auch schon im Sommer, also bei der Saisonvorschau, bei einer sehr jungen Mannschaft, ich habe es damals, glaube ich, genannt, wie die jungen Rehe, die über die Wiese springen.
Stimmt, ja.
Ja, also diese Bambis, dass es schwierig war, bei dieser jungen Mannschaft anscheinend wieder den Fokus zu finden nach so einem emotionalen Derby-Sieg, wo es auch so leichte Verbrüderungsszenen gab. Die Mannschaft war nach dem Spiel erstmals wieder auf dem Zaun, so Annäherung zu den Fans, und hat da auf dem Zaun eben den Derby-Sieg gejubelt. Und dass es für viele Spieler offenbar sehr, sehr schwierig war, danach wieder den Fokus zu finden und dieses sehr Gute, was geschehen ist, abzustreifen und sich neu zu fokussieren, weil das war tatsächlich ja nur 6 Tage nach dem Derby, dieses Spiel, Freitagabend beim KSC. Und das hat die Mannschaft eben nicht geschafft. Man muss einschränkend sagen, dass es die älteste Startelf in der Fürther Saison war. Also die war, glaube ich, 27 im Durchschnitt. Also so jung war sie dann doch nicht, sondern es haben vor allem sehr viel ältere Spieler gespielt und nicht die ganzen Talente. Hat aber nicht geklappt und dann war Zorniger natürlich sehr, sehr sauer, aber Woche darauf gewinnt man wieder 2-1 gegen Fortuna Düsseldorf, die ja auch noch in dem Spiel vielleicht die Chance gehabt hätten, nochmal oben ein bisschen ranzuschnuppern. Und dann war man auch wieder die bessere Mannschaft und hat dann Düsseldorf am Ende verdient wieder geschlagen. Aber wenn ich hier in meine Liste weitergehe, dann kommt eben wieder ein 1-3 im FC Kaiserslautern. Also die Inkonstanz begleitet Fürth schon sehr, sehr stark und das ist schwer erklärbar. Rashid Asusi sagt, dass es womöglich immer eingepreist werden muss, wenn man so eine junge Mannschaft hat, dass halt nach Phasen, in denen es gut läuft, auch wieder Phasen kommen, in denen es schlechter läuft. Und natürlich ist auch diese Spielweise von Zorniger, die sehr, sehr aggressiv, also man verteidigt sehr, sehr aggressiv nach vorne, läuft sehr viel an, steht sehr hoch, die ist natürlich auch fehleranfällig, wenn man dann mal nicht, wenn man vielleicht bei 98% oder also nicht bei 100 und dann eben in 3-4-2-Kämpfen, wenn man anläuft, zu spät kommt, dann gibt es irgendwann natürlich Räume für den Gegner. Und wenn dann noch wirklich erfahrene Spieler, wie jetzt in Kaiserslautern, wie Sebastian Griesbeck oder auch Damian Michalski, der damals im Hinspiel übrigens sein Debüt gegeben hat für Fürth gegen St. Pauli, wenn die Spieler dann auch noch schlechte Tage erwischen, dann reicht es eben, auch wieder Auswärtsspiel natürlich mit einer gewissen Wucht von den Rängen am Betzenberg, dann reicht es eben aus, um diese Mannschaft nicht zusammenbrechen zu lassen, aber zumindest in der ersten Halbzeit war das schon so sehr offensichtlich, dass da eben gar nichts stimmte auf dem Platz. In der zweiten Hälfte hat man dann auch in Unterzahl nach einer frühen gelb-roten Karte eigentlich gut mitgespielt, hat sogar den Ausgleich geschossen und hat dann innerhalb weniger Minuten das Spiel wieder aus Händen gegeben. War schon schwierig, also weil es waren dann drei Auswärtsspiele in Folge, die man verloren hat. Zorniger war sehr, sehr sauer danach, hat seine Spieler auch öffentlich ja schon nicht angezählt, aber er hat schon deutliche Kritik geübt an seinen Spielern, die ihm eben zu wenig investiert hätten, zu wenig Verantwortung übernommen hätten. Also er immer wieder diese Widerstandskraft hat er auch angesprochen, also das ist ein Thema, das Fürth schon begleitet, dass man halt nach Rückschlägen eben immer wieder einknickt und die Schultern hängen lässt. Ist vielleicht auch erklärbar bei Spielern, die halt ein Jahr lang irgendwie in der Bundesliga nur auf den Deckel bekommen haben und dann in der Hinrunde der zweiten Liga auch 13 Spieltage lang oft, sehr oft verloren haben und sehr viele Negativerlebnisse erlebt haben. Also es ist vielleicht einfach nur menschlich, dass man irgendwann mal an sich zweifelt und sich denkt, oh nein, jetzt kommt das schon wieder. Und das reicht ja manchmal in der zweiten Liga, wenn man den Fokus nicht richtig setzt, in dieser sehr engen, ausgeglichenen Liga, dann reicht es eben einfach nicht, um Spiele zu gewinnen. Und das hat eben auch gegen Hannover nicht gereicht. Vergangene Woche 1:1, also die vierte Heimserie unter Zorniger ist dann gerissen im fünften Spiel, man hatte davor 4 Siege in Folge und das ist natürlich dann schon schwierig, wenn man sagt, man verliert auswärts jede Woche, dann ist es schon okay, also es ist immer noch okay im Rahmen zu sagen, wir verlieren auswärts oft, wenn man zu Hause einfach immer gewinnt, dann bleibt man wahrscheinlich auch in der Liga, nur wenn man jetzt zu Hause auch nicht mehr gewinnt, ist es dann schon kritisch, deswegen betonen auch alle Menschen in Fürth und vor allem die Spieler sehr stark, dass sie jetzt auch immer auswärts mal was holen müssen. Die Aufgabe am kommenden Wochenende ist nicht allzu leicht, würde ich jetzt mal tippen. Aber es muss ja irgendwann mal wieder passieren. Also man ist, glaube ich, gerade Vorletzter in der Auswärtstabelle mit einem Sieg und 3 Unentschieden. Und viel mehr hat man auswärts noch nicht geholt. Und dann wird es natürlich nochmal eng. Du hast vorhin angesprochen, 27 Punkte. Das sind 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Das sind die anderen Mannschaften für Fürth gerade sehr dankbar, weil sie auch nicht viel Punkte holen unten und ständig nur Unentschieden spielen oder eben verlieren, wie Regensburg und Sandhausen. Aber wenn da mal unten mal 2-3 Mannschaften doch mal 1-2 Spiele gewinnen, dann wird es wieder eng für Fürth. Also ich glaube nicht, dass sie absteigen werden, aber es wäre schon wünschenswert, auch aus journalistischer Sicht für mich, wenn man nicht bis zum 34. Spieltag zittern müsste, weil es dann doch irgendwann dann schon aufreibend ist natürlich.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich habe heute mal das Westwind-Saison ausprobiert. Das Westwind-Saison führt uns auf eine spannende Reise nach Belgien in eine längst vergangene Zeit als Farmarbeiter, das für sie im Winter gebraute Bier nach einem beschwerlichen Arbeitstag als erfrischenden Durstlöscher genießen durften. Ihr findet in diesem Bier eine Anmutung von Pfeffer und Nelke. Und es ist gut für alle, die sich nach einem mühsamen Tag verwöhnen und sich an einem frischen Bier mit Weizenmalz erfreuen möchten. Zudem ist es ein wunderbarer Aperitif und Speisenbegleiter. Kurz gesagt, das Westwind geht immer. Dieses und viele andere spannende Biere findet ihr natürlich wie immer auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Du hast jetzt gerade schon so eine leichte Überleitung zum Spiel am Samstag gemacht. Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, du hast das Spiel gegen Hannover auch schon angesprochen, das so ein bisschen als Überleitung vielleicht auch auf Personal, auch wenn wir jetzt einzelne Namen schon erwähnt haben. Michalski hast du, glaube ich, unter anderem schon erwähnt. Es gab beim Heimspiel gegen Hannover eine Aktion der Spieler, weil ein Mittelstürmer von euch, Robin Kerr, erst 23 Jahre jung, aufgrund Verletzungspech, nenne ich es mal, also das ist vielleicht schon zu wenig gesagt, der einfach aus Verletzungen nicht mehr zurückkommt und jetzt für sich entscheiden musste, der Körper macht es nicht mit und das hatte ich jetzt bei eurer letzten Aufnahme vom Fürther Flachplatz gehört, dass er jetzt seine Karriere beenden muss und die Spieler ihm dann durch T-Shirts, glaube ich, ja nochmal einen Gruß ausgerichtet haben.
Das ist übrigens, ein kurzer Einschub, ein Spieler, der früher beim FC St. Pauli aktiv war. Also Robin Kerr kommt aus Hamburg und hat auch beim FC St. Pauli gespielt. Ich schaue gerade nochmal parallel kurz nach. Mhm. 2009 bis 2015 hat er beim FCSP gespielt und ist dann in den Nachwuchs von Borussia Dortmund gewechselt. Also womöglich kennen ihn einige der Hörerinnen und Hörer noch. Er kommt aus Pinneberg, zumindest ist er da geboren.
Meine Güte, das ist aber ein neues von den alten Gespräch hier heute. Das ist ja Wahnsinn. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. So weit war ich in seiner Geschichte nicht zurückgegangen. Obwohl die ja noch gar nicht so.
Ja, also er war mit eben vor allem, das war dann bis 2015, also der Junge ist ja jetzt, wie du sagtest, 23 geworden. Also der war jetzt dann auch nicht so alt, dass man ihn unbedingt, dass ihn jeder Fan kennen muss. Und, aber er war eben beim BVB schon, die sind damals auch deutscher Jugendmeister geworden in der A-Jugend und also war schon ein sehr vielversprechender Spieler. Und natürlich extrem bitter. Also für mich war das auch hart, dieses Gespräch zu führen, weil ich wusste vor dem Gespräch nicht, dass er seine Karriere beenden wird, sondern ich ging in das Gespräch, um nochmal nachzufühlen, wie es ihm denn mittlerweile geht. Und da hat er das in diesem Gespräch verkündet. War schon sehr hart, also weil das ist natürlich für einen jungen Spieler, der sein ganzes Leben lang darauf hinarbeitet, der auf vieles verzichtet, ein entbehrungsreiches Leben führt und dann wird man eben so aus allen Träumen gerissen. Oder man lebt ja gerade seinen Traum vom Profifußballer und dann muss man sich eben eingestehen, er ist eben gerade erst 23 geworden, also er musste sich wahrscheinlich schon mit 22 eingestehen, dass es offenbar nicht reichen wird, natürlich extrem bitter ist.
Absolut. Hoffen wir mal, dass er trotzdem, ich meine, er ist ja auch, man kann das ja auch positiv sehen, er ist erst 23, da stehen ihm ja noch viele, viele Wege offen und vielleicht bleibt es dann zwar nicht der aktive Fußball oder der aktive Sport, sondern er kann da irgendwie hinter den Kulissen noch zumindest anderweitig in dem Business, von dem man sich erträumt hat, aktiv zu sein oder zu arbeiten, noch irgendwie anderweitig Fuß fassen. Das ist sicherlich noch genug Zeit, um da seinen Weg noch zu gehen. Ihr habt dein Kollege und du habt in der aktuellen Folge auch ja so ein bisschen auf einzelne Spieler Einordnungen getroffen, sage ich mal vorsichtig, und vor allem auch die Offensive und die Defensive kritisiert. Deshalb meine Frage, auch mit Blick auf Samstag, zu was ist der Kader fähig und was tippst du für die Partie am Samstag?
Also man hat in sehr vielen Spielen, wie ich ja schon erwähnt habe, gesehen, dass diese Mannschaft, auch wenn sie oft abgeschrieben wurde, wenn ihr oft nachgesagt wurde, dass die Qualität nicht ausreicht, man war Tabellenletzter, aber man hat da schon gesehen in diesen Spielen, dass sie jedem Gegner gefährlich werden kann. Selbst dem HSV als Aufstiegskandidat und auch dem SV Darmstadt als andere Spitzenmannschaft, die jetzt an der Tabellenspitze noch steht. Aber es ist eben auch so, wenn diese Mannschaft eben nicht in ihre Spielweise findet, wenn der Fokus vielleicht nicht 100% da ist, dann reicht es eben auch gegen keinen Gegner. Also diese Mannschaft ist schon ein bisschen eine Wundertüte, finde ich mittlerweile. Das sieht man auch an diesem Ziegen-Niederlagen-Muster. Das halt in der einen Woche ist es mal sehr, sehr gut. In der Woche drauf ist es wieder, Zitat Zorniger, komplett schlecht. Und das ist natürlich auch immer wieder erklärbar durch junge Spieler. Also wenn du jetzt gerade auf unsere letzte Podcast-Folge Bezug nimmst, Aminu Sieb ist so ein Spieler, der hat ja vor der Winterpause, das hat man jetzt gar nicht erwähnt, noch in den 3 Spielen, die man gewonnen hat, der hat 3-mal das 1-0 erzielt. Also dieser junge Spieler, der kam im Sommer aus dem Nachwuchs des FC Bayern und er ist eben 19 Jahre jung und war dann 3-mal der Siegtorschütze. Alle dachten, das Wahnsinn, da geht der neue Stern am deutschen Fußballhimmel auf. Jetzt sieht man eben doch, dass er halt 19 Jahre alt ist und eben auch mal Phasen hat, in denen es nicht läuft. Zorniger setzt trotzdem sehr viel auf ihn, hat auch gegen Hannover wieder beginnen dürfen. Aber man merkt da schon, dass es halt einfach noch dauert, dass so Talente auch mal Zeit brauchen und dass kein Talent, zumindest außer die vielleicht mal Weltstars werden, so einen linearen Verlauf hat und das immer besser werden, sondern das ist halt eben ein Weg mit Rückschlägen und mit Fortschritten. Aber das ist so ein Spieler, ich kann mir gut vorstellen, das hatten wir auch im Podcast besprochen, dass er eben nicht mehr beginnt jetzt, also unter anderem aufgrund von Lukas Petkoff, der es sehr, sehr gut gemacht hat und der zum Beispiel die Zehnerposition einnehmen könnte, weil ja Branimir Gota, der mit 8 Toren der beste Torschütze der Spielvereinigung ist, sehr oft auf der 10 gespielt hat, auch gezwungenermaßen, weil ein gewisser Jeremy Duziak da eben keinerlei Rolle gespielt hat in der Hinrunde. Und deswegen hat eben Gotha das sehr oft gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er Gotha in den Sturm rückt. Er rückt mit Ragnar Ache zusammen, also ein sehr, sehr wuchtiger, kopfballstarker Stürmer, mit einem sehr spielstarken Stürmer. Also das ist Herr Gotha über jeden Zweifel haben. Der kann an guten Tagen schon ein Spiel auch allein entscheiden, hat er oft genug auch schon gemacht. Und dann eben mit einem Spiellauf und zweikampfstarken Zehner dahinter, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten, es wird sehr, sehr spannend zu sein, wie man die Dreierkette, die Zorniger ja, das hat man noch gar nicht so tief jetzt besprochen, aber Zorniger hat ja auf dem früher war Fürth eine Rautenmannschaft, wie der FCSP ja auch eine Zeit lang unter Timo Schulz. Da hat eben Fürth jetzt sehr viel in so einem 3-4-1-2 gespielt mit einer Dreierkette und deren Besetzung hatte zuletzt aber immer wieder ein bisschen gewechselt. Also Michalski hatte ich vorhin angesprochen, war in der Hinrunde einer der besten Spieler. Also man dachte schon, okay, im Sommer ist er weg und wechselt irgendwo in die Bundesliga. Doch, ich glaube, 4 Tore gemacht nach Ecken, also extrem kopfballstark. Und der war gegen Hannover zum ersten Mal draußen. Dafür hat eben Gideon Jung, der auch in Hamburg 7 Jahre war, wie ich vorhin sagte, hat dann die zentrale Rolle in dieser Dreierkette gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch wieder macht. Andererseits ist natürlich die Wucht von Michalski in der Luft schon sehr, sehr wichtig. Also es könnte auch sein, dass Jung wieder auf den rechten Innenverteidigerposten wechselt. Aber also die Besetzung der Offensive ist noch ein bisschen fraglich und die der Defensive. Ich denke, das Mittelfeld steht soweit und spannend wird dann auch sein, wie die Außenpositionen, also die viel zitierten Schienenspieler, besetzt werden. Aber da hat Sonniger schon viele Möglichkeiten zu spielen. Man hat mit Simon Aster einen sehr guten, sehr schnellen, sehr physisch starken Spieler. Man hat mit Marco Magelhöfer einen, der im Aufstiegsjahr für mich einer der besten Außenverteidiger der zweiten Liga war. Also diese Mannschaft hat schon Qualität. Aber es kann natürlich auch einfach sein, wenn sie jetzt ihr Auswärtsgesicht zeigt, das wenig schöne Auswärtsgesicht, dass man einfach dann mit 2:0 beim FCSP verliert. Ich hoffe es nicht, weil ich dann wieder übel gelaunte Menschen interviewen muss nach dem Spiel. Aber wenn ich tippen müsste, was ich sehr, sehr ungern mache, dann würde ich einfach auf ein friedliches 1:1 tippen.
Das ist lustig, weil das wäre, hätten wir Anfang des Jahres vielleicht gesprochen, auch noch mein Tipp gewesen. Aber es ist einfach so ein Wahnsinn, was gerade passiert. Und jetzt die Kombination, dass St. Pauli einfach gerade in einem Lauf ist, wo alles funktioniert, das hatte auch Kasche in dem Nachgespräch zum Auswärtssieg in Paderborn nochmal thematisiert oder zusammen mit seinem Gesprächspartner. Es funktionieren halt gerade Sachen, die haben in der Hinrunde nicht funktioniert. Und deshalb standen wir in der Hinrunde da, wo wir standen, auf Platz 15 und stehen jetzt auf Platz 7. Das ist einfach Wahnsinn. Von daher glaube ich, ja, wenn ihr dabei bleibt, nur ein Tor zu schießen, werden wir 2 schießen und es geht 2:1 für St. Pauli aus. Aber wir werden es sehen, wer da letztendlich, du hast ja jetzt auch gerade so ein paar Variablen, wo du nicht genau weißt, wer wird da von Anfang an spielen, angesprochen. Wir werden sehen, wer da am Samstag spielt und was das am Ende für die eine oder die andere Seite bedeutet. Michael, in Anbetracht der Zeit würde ich zumindest unser Vorgespräch für heute langsam beenden. Hast du noch irgendwas, was du im Vorfeld dieser Partie am Samstag loswerden möchtest?
Nö, nur dass ich mich sehr freue, nach Hamburg zu kommen. Aber da geht es wahrscheinlich sehr vielen Menschen so, nicht nur mir.
Ja, ich glaube auch, wir sind eine der beliebteren Auswärtsfahrten. Da gibt es andere Vereine, Städte, die eher ungern bereist werden oder wo es auch reicht, wenn man einmal da war. Ja, ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache, wer mich kennt oder wer mir öfter zuhört, der weiß, dass ich es auch mit dem Frauenfußball bei St. Pauli halte. Für die ersten Frauen steht es am kommenden Sonntag, also einen Tag nach dem Spiel der Profis gegen die Spielvereinigung, das Derby zu Gast beim anderen Hamburger Verein an. Tickets sind ganz normal über das Kartencenter des Vereins erhältlich. Also vielleicht schaut ihr mal auf dem Account der üblichen Verdächtigen vorbei oder ich habe das auch retweetet. Wenn ihr da in meiner Timeline ein bisschen runterscrollt, findet ihr den Link oder ihr googelt euch den einfach selber und ja, wenn ihr Interesse habt, kauft ihr euch da einfach ganz normal ein Ticket und könnt dann dem Derby beiwohnen. Würde mich freuen, wenn wir da zahlreich erscheinen. Gut, das soll es gewesen sein. Michael, dir vielen Dank. Wir sehen uns Freitagabend schon und dann vielleicht auch im Umfeld des Stadions am Samstag. Danke dir und schönen Abend.
Danke für die Einladung. Ciao.
Tschüss.